BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre. Haben Sie das gewusst? Heute ist ein guter Tag zum Fensterputzen. Oder wenn Sie vielleicht etwas anstreichen oder lackieren möchten, dann ist ebenfalls ein guter Tag heute. Wir haben nämlich abnehmenden Mond. Und dass Fensterputzen, Malern und Lackieren heute besonders gut funktionieren, das habe nicht ich erfunden, sondern gelesen in einem Buch von Johanna Panker. 1991 ist ihr Buch vom richtigen Zeitpunkt erschienen und damit hat sie, kann man schon sagen, eine Lawine losgetreten und die Mondphasen und ihre Wirkung auf unser Leben oder auf die Erde wieder bekannt gemacht. Und ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen. Johanna Panker ist bei uns im BR Heimatstudio. Grüß Gott, herzlich willkommen, schön, dass Sie Zeit haben.
Hallo, grüß Gott miteinander.
Johanna Panker hat viele Bücher geschrieben und Themenkalender rund um den Mond und seine Wirkung auf uns. Und jetzt sind ganz aktuell zwei neue Bücher erschienen. Es geht um Ernährung im Rhythmus des Mondes und es geht um Körperpflege und Kosmetik. Ich bin mir sicher, dass wir heute wieder zwei interessante Stunden rund um den Mond und seine mögliche Wirkung erleben werden. Ich bin der Andreas Esner. Ich freue mich, dass wir Sie durch den Vormittag begleiten dürfen. Und wenn Sie Fragen haben, Johanna Panker, dann dürfen Sie uns eine E-Mail schreiben ins Studio unter studio@br-heimat.de. Leben im Rhythmus des Mondes. Beim abnehmenden Mond soll man Fenster putzen. Das ist mittlerweile wieder eine Volksweisheit. Es ist im Mondkalender und in den Büchern von Johanna Panker zu lesen, die heute bei uns zu Gast ist. Der abnehmende Mond wäre also ideal für einen Frühjahrsputz.
Ja, genau, so ist es. Das wäre ideal. Es geht leicht von der Hand. Bei der muss ich, glaube ich, zweimal.
Bei dir, danke schön. Das war übrigens ein Stück aus Tirol.
Ach so, okay.
Was macht das? Warum geht der Frühjahrsputz leichter? Wie zeigt sich das?
Also es ist so, die Erfahrung hat eigentlich jeder Mensch, dass es manchmal schwerer geht, manchmal leichter. Und natürlich hat man da viele Gründe im Kopf, dass man zu wenig Zeit hat oder lieber das gestern gemacht hätte oder lieber erst morgen. Das macht schon auch was aus, mit welcher Stimmung ich das mache. Aber bei abnehmendem Mond löst sich der Schmutz einfach leichter auf. Das kann man auch beweisen, wenn man das möchte. Und bei zunehmenden löst er sie irgendwann auch, aber es dauert länger und man verschmiert mehr. Also zumindest braucht man mehr Putzmittel, mehr Zeit, die Lumpen sind mehr dreckig und so weiter. Und das ist ein Erfahrungswert, eigentlich das ganze Mondwissen ist erfahrungswert, egal ob es jetzt um Lawinen geht, ums Essen oder ums Putzen, das ist erfahrungswert. Und man konnte natürlich früher wissenschaftlich nicht so viel beweisen. Heute kann man wissenschaftlich viel beweisen, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass wenn ich es am richtigen Zeitpunkt mache, funktioniert und ein anderes Mal halt weniger.
Mhm. Stimmt es, dass die Fenster auch länger sauber bleiben, wenn man es beim...
Ja, das stimmt auch. Sie bleiben auch länger sauber und man weiß das oft so, gerade hat man das Fenster putzt, dann regnet es, sind schon wieder dreckig. Mhm. Wenn man es am richtigen Mond, im Abnehmenden putzt, sind es nicht so schnell dreckig. Aber unser Alltag ist, unser Denken ist so, dass ich nicht hingehe und sage, wow, jetzt sind die Fenster immer noch schön, obwohl es geregnet hat. Mhm. Also man nimmt es selbstverständlich hin und nur wenn sie sehr schnell wieder dreckig werden, dann fällt es einem auf. Mhm. Und das ist, im Alltag ticken wir einfach so, dass uns bestimmte Sachen auffallen, die negativ sind und wenn es gut ist, ist selbstverständlich.
Die Mondphasen haben Einfluss auf den Menschen, auf unseren Alltag, auf unsere Arbeit und unsere Gesundheit und ebenso auf Tiere und Pflanzen. So kann man es seit über 30 Jahren lesen in dem Buch vom richtigen Zeitpunkt von Johanna Panker. Das war 1991 das erste Buch, das Sie veröffentlicht haben und es war ein enormer Erfolg. Das Buch vom richtigen Zeitpunkt ist ein Bestseller. Wie viel die Auflage gibt es mittlerweile?
Oh, da fragen Sie mir jetzt zu viel. Das weiß ich jetzt nicht, weil die Auflagen im Prinzip nicht unbedingt so relevant sind. Es kommt darauf an, wie hoch eine Auflage ist. Und in den 90er Jahren war es so üblich, dass die Verlage gesagt haben, lieber drucken wir wenig und haben dafür mehr Auflagen, bevor sie irgendwo sitzen bleiben. Sie konnten ja lange das gar nicht glauben, dass das immer noch gekauft wird nach Jahren. Und kürzlich habe ich mir gehört, dass das einzige Buch ist, was es nach 30 Jahren noch als Hardcover gibt. Also, dass da noch überhaupt gedruckt wird als Hardcover. Mhm. Und deshalb sagen die Auflagen nicht so viel.
Mhm. Das Buch ist in 26 Sprachen erschienen, glaube ich?
Ja, inzwischen 32.
32?
Ja.
Ich habe nachgeschaut, es werden in England gelesen, in Dänemark, in Portugal, in Russland, in Japan, in der Türkei, in Griechenland, ja. In Brasilien.
Ich hoffe, Sie fragen mir jetzt nicht alle 32 ab. Ich glaube, das ist was. Aber sagen wir mal, im europäischen Raum auf jeden Fall. Mhm. In Japan Ja, also auf der ganzen Welt verstreut. Und in Japan war mal eine ganz lustige Szene, wo ich Englisch gelernt habe, war eine neben mir aus Japan und die hat halt auch Englisch gelernt, war da auch Anfängerin. Und auf einmal hat es gefuchtelt und geredet und gemacht, ganz hysterisch fast zu mir. Und ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich neben so ein bisschen was geschwindelt habe. Ich habe in dem Buch alles erlaubt, was rausgeschrieben für einen Kalender, weil der Unterricht mir zu langweilig war. Und jetzt habe ich gemeint, die schimpft mich so. Und dabei hat sie das gleiche Buch in Japanisch daheim und hat sich gefreut, dass ich das auch habe. Sie hat aber nicht gewusst, dass ich das geschrieben habe.
Ach,
und das haben wir dann auch gar nicht mehr sagen traut. Also deshalb weiß ich, in Japan ist es auf jeden Fall auch erschienen, weil es auch das gleiche Cover ist. Wo sonst ja die Cover oft verschieden ausschauen in den anderen Sprachen.
Das zeigt, dass der Mond nicht nur für Österreich und für Bayern interessant ist, sondern für die ganze Welt.
So ähnlich, ja. Ja, es wirkt ja auch auf der ganzen Welt. Ne? Ja. Das ist halt verloren gegangen.
Johanna Paunger war vor gut zwei Jahren bei uns im BR Heimatstudio. Da haben wir sehr viel erfahren über ihr Leben und über den Einfluss des Mondes auf den Menschen. Heute schauen wir zuerst einmal auf zwei ganz spezielle Themen, nämlich darauf, wie wir mit unserem Körper umgehen. Ganz frisch erschienen sind zwei Bücher von Johanna Paunger, nämlich Ernährung im Rhythmus des Mondes und Körperpflege und Kosmetik im Rhythmus des Mondes. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit der Ernährung an. Und da findet man gleich am Anfang einen Ausspruch, der einem der berühmtesten Ärzte der Weltgeschichte zugeschrieben wird, nämlich dem griechischen Arzt und Lehrer Hippokrates. Und da heißt es, deine Nahrung soll deine Medizin sein. Was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass man gesund oder zumindest gesünder bleibt, wenn man das Richtige für sich isst und nicht einfach alles rein isst, was einem nicht gut tut und dann mit Tabletten oder Symptombekämpfung irgendwas sich plagen muss. Es ist so, dass alles, was wir zu uns nehmen, am Körper ernährt oder eben nicht ernährt. Und durch die vielen Suchtstoffe und Farbstoffe und Haltbarmacher, die überall heutzutage leider Gottes drin sind, macht es unseren Körper zumindest jeden durcheinander. Wenn auch das Kranksein dann später kommt. Mhm. Aber man ist ja nicht von heute auf morgen krank, wenn man das Falsche isst. Und das ist eigentlich das Trügerische an der ganzen Sache, dass nicht nur die Zeitverschiebung so stark ist, dass man es nicht mehr in Verbindung bringt, sondern auch vom Alter her. Als Junger verträgt man einfach mehr oder weniger fast alles. Also wenn jetzt jemand um 11 Uhr abends heutzutage eine Pizza bestellt, bringt er das in der Früh nicht in Verbindung, dass er nicht aus dem Bett rauskommt. Mhm. Und natürlich, je jünger ein Mensch ist, desto weniger bringt das auch in Verbindung, weil man halt viel mehr aushält. Und das ist ein bisschen schade, weil man, wenn man dann älter oder alt ist, die Rechnung zahlt für etwas, was man gar nicht verstanden hat, dass man es aufhalten hätte können oder rausziehen hätte können.
Mhm. Meistens so ab 40 geht es los, dass der Körper nicht mehr alles verzeiht.
Ja, es heißt immer so, ab 40 schaust du so aus, wie du es verdienst, heißt es immer. Zuerst glaubt man es nicht, wenn man dann einmal über 40 ist, weiß man, aha, könnte was dran sein. Und das heißt aber nicht, dass man nichts mehr ändern kann, aber es dauert halt etwas länger. Das ist genauso, wie wenn ich mit 70 abnehmen möchte, dauert es auch wieder länger als mit 40. Und diese ganzen Diäten, was es gibt und diese Entschlackungssachen und bis hin zu Heilfasten und alles, es mag sein, und es ist auch richtig so, dass für den Einzelnen einmal ein Heilfasten absolut notwendig ist. Aber wirklich für den Einzelnen und dann einmal, was da läuft momentan, ist im Grunde der Horror. Das ist absoluter Horror.
Sind wir schon beim nächsten Thema, genau. Heutzutage gibt es hunderte oder wahrscheinlich tausende Diätformen, zigtausende Ernährungsratgeber, und wenn man sich da durcharbeiten will, dann ist es sehr verwirrend, weil diese Diätformen und Tipps teilweise auch sich gegenseitig widersprechen, und als Laie steht man ganz schnell auf dem Schlauch. Beim Abnehmen hilft der Mond, sagen sie, und man muss zuallererst einmal herausfinden, welcher Ernährungstyp man ist.
Ja, das ist entscheidend, oder? Der Ernährungstyp ist wirklich das Entscheidende, und das ist etwas, was ein bisschen dauert. Also wenn man jetzt jemanden vor sich hat, und man kann mit ihm essen gehen oder sogar idealerweise einen halben Tag verbringen, dann kann man relativ schnell sagen, was ist er für ein Ernährungstyp. Ansonsten gibt es da nicht mehr viele Möglichkeiten, weil wir heute alles essen. Wir schauen auch nicht mehr, was, was mir gut tut, sondern eher oft viele, was ist jetzt modern, was ist in. Ganz früher, wo ich noch Kind war oder Jugendlicher, da konnte man es noch an den Menschen sehen. Also man hat jemanden gesehen und ich habe gewusst, der ist ein Alpha oder ein Omega. Das kann man heute nicht mehr, weil wir zu viele Sachen essen und dann auch diese Statur ein bisschen annehmen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand immer Weißbrot isst, nur als Beispiel, und er ist ein Alpha-Typ, dann geht das gar nicht anders, dass er krank oder dick wird. Es ist aber nicht das Weißbrot, was man verdammen muss, sondern das Weißbrot ist das, was der Omega-Typ verträgt. Natürlich muss man jetzt unterscheiden, das Weißbrot, was heutzutage gibt, wo das ist kein Weizen mehr wie früher, weil eben alles, was schlecht ist, der Keim und so rausgeht. Aber trotzdem kann man nicht einfach nur Weizen verteufeln. Und das ist so der große Unterschied schon mal allein beim Brot. Wir haben seit mindestens 20, 30, wenn nicht sogar 40 Jahren diese Modeerscheinung von Vollkornbrot. Ein Vollkornbrot, das ist nicht ein Brot, wo lauter Kernel drin sind und so wird es aber verkauft. Das verträgt niemand. Absolut niemand, egal was man für Typ ist. Vollkornbrot ist gedacht, dass das volle Korn gemahlen wird, dass der Keim dabei ist, was natürlich im Laufe der Zeit ranzig wird. Das ist klar, deshalb kommt er ja raus. Und das ist das Schädliche. Aber Vollkorn bedeutet das volle Korn und nicht, ich streue ein paar Kernel drauf oder ich backe ein paar Kernel mit. Das schadet unserer Verdauung. Das ist immer der erste Fehler, der seit 40, wenn nicht schon 50 Jahren besteht. Also das müsste man weglassen. Ein billiges Weizenbrot nicht essen, sondern ein gutes, vollwertiges Weizenbrot. Oder eben ideales Dinkel, weil das fast jeder verträgt. Aber Roggenbrot zum Beispiel, das heißt, das dunkle Brot ist gesünder. Das ist schlicht und weg für die Hälfte der Menschheit falsch. Der Alpha verträgt Roggen. Der Omega verträgt Weizen, grob. Natürlich Dinkel verträgt jeder. Und so kann man es dann beim Obst machen oder bei Gemüse oder Getränke. Und man sagt, das sind zwei grobe Richtlinien, die kann man so im Gespräch so sagen, dass jeder schon ein bisschen weiß, aha, ich bin vielleicht das oder das.
Um das nochmal deutlicher zu machen, es gibt ja Menschen, die essen sehr viel Süßigkeiten und essen weiße Semmeln und trinken noch Limo dazu mit Zucker und bleiben immer schlank, ihr Leben lang. Ja. Und man fragt sich, wie geht das?
Ja, ist der Omega-Typ. Das ist der Omega-Typ. Da muss man jetzt dazu sagen, dass die Süßigkeiten, die heutzutage im Umlauf sind oder gerade die an der Kasse, in der Stauzone, das verträgt auch ein Omega nicht. Also das kann man auch nicht mit Süßigkeiten. Das ist einfach ein Klump. Mehr kann man nicht sagen. Und macht jeden auf Dauer krank. Aber, sind wir wieder beim Alter, solange man Kind ist oder Teenager oder noch jung, spürt man das noch nicht so. Weder an den Nieren noch am Kopf noch sonst irgendwas. Aber der Omega-Typ grundsätzlich verträgt Süßes, der braucht auch Süßes. Und damit meine ich, möchte ich nur mal betonen, nicht diese Süßigkeiten, was es heute so gibt, aber ein Sonntag ohne Kuchen ist für den Omega trostlos. Also das geht überhaupt nicht. Eigentlich ist jeder Tag trostlos, aber der Sonntag besonders. Und der verträgt es auch. Und der Alpha, wenn er sich richtig ernährt, von Grund auf, oder sich bemüht, wieder umzustellen, dann kommt es auch wieder, der mag das gar nicht. Der braucht das auch gar nicht. Dem geht es auch nach dem Süßigkeitenessen. Ja, manchmal erst nach einer Stunde oder manchmal auch später geht es ihm auch schlecht. Ja, dann braucht er das Nächste, weil er die Kraft versucht aufzuholen. Und deshalb kann man überhaupt es gibt kein einziges Lebensmittel, wohlgemerkt Lebensmittel, nicht Nahrungsmittel, was grundsätzlich schädlich ist. Für niemanden, nur für den einen, der verträgt halt das nicht. Das heißt, er verstoffwechselt es nicht. Und wenn er es nicht spürt, dann legt es an. Also das heißt, die das nicht so spüren, die werden halt dann dicker. Und die das eher spüren, die haben dann irgendwie Magenweh oder Kopfweh oder sind einfach müde. Der erste Alarm ist, dass man immer müde ist. Da weiß man, die essen das Falsche.
Wie man herausfinden kann, ob man ein Alpha- oder Omega-Ernährungstyp ist, über das reden wir gleich. 10.27 Uhr, 3 Minuten vor 11:30, das ist Habe die Ehre. Die Fastenzeit steht bevor und jetzt, wo es in den Frühling hineingeht, denkt so mancher vielleicht ans Abnehmen. Aber das ist ganz schön kompliziert. Wenn man heutzutage in Zeitschriften blättert, dann geht es oft um Gesundheit, um richtige Diäten und um ganz neue Diäten. Und wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, war das vor 20 oder 30 Jahren schon ganz genauso. Es kommen immer wieder neue Diäten auf den Markt und immer wieder neue Ernährungstipps. Und da kann man schon mal leicht den Überblick verlieren. Es ist alles aber gar nicht so schwierig, sagt unser heutiger Gast Johanna Paunker, wenn man ganz einfache Regeln befolgt und weiß, vor allem welcher Ernährungstyp man ist, ein Alpha- oder ein Omega-Typ. Denn wenn man der eine Typ ist, verträgt man bestimmte Lebensmittel nicht so gut und wenn man der andere Typ ist, andere Lebensmittel wiederum nicht. Und jetzt schauen wir gleich ins Konkrete. Wie unterscheidet man die zwei Typen einmal anhand von Lebensmitteln? Das ist ja in Ihrem Buch drin. Was verträgt denn ein Alpha-Typ zum Beispiel gut und was nicht?
Also es ist so, dass da natürlich jetzt ganz viele Möglichkeiten gibt an Beispielen. Wir haben jetzt sicher nicht bis abends um 18 Uhr Zeit. Ja. Aber das Wichtigste wäre einfach einmal zu sagen, dass diese Ernährungsweisheiten, die so im Umlauf sind, weder falsch noch richtig sind. Das Problem ist nicht, ob das falsch oder richtig allein ist, sondern das Problem ist, dass der Mensch individuell für sich etwas anderes ist, als der, der gerade geforscht oder beobachtet worden ist. Das heißt, wenn es zum Beispiel heißt Kohlenhydrate, das ist ja momentan das, was unmöglich ist, also am besten ganz ohne Kohlenhydrate. In ein paar Jahren gibt es dann die Retourkutschen. Dann auf einmal wäre Muskel aufbauen, der nur Eiweiß, Eiweiß und Eiweiß. Da muss man jetzt einmal sagen, das tierische Eiweiß ist egal, ob jetzt eine vegane Welle ist oder nicht. Das tierische Eiweiß verklebt uns einfach. Das ist nun einmal so. Das heißt, man ist nicht mehr so beweglich, man ist müde und so weiter. Natürlich baut es Muskeln auf, aber Muskeln aufbauen tut auch das pflanzliche Eiweiß. Und das tierische Eiweiß, das schadet jetzt auf Dauer jedem. Das heißt, ich brauche jetzt nicht auf meinen Schweinsbraten mal verzichten, wenn ich das möchte, aber dieses tägliche oder dieses immer und so weiter. Das heißt, man muss das einmal erkennen, was der Körper braucht. Wir brauchen Eiweiß, wir brauchen auch Kohlenhydrate, auch wenn es jetzt noch so verdammt wird, aber wir brauchen die richtigen. Und dieses Zeug, was wir heutzutage kaufen, das sind ja keine Lebensmittel mehr. Das sind ja nur Nahrungsmittel und die können wir nicht verstoffwechseln. Und da sind wir schon mal beim Alpha und Omega. Das heißt, es geht um einen Stoffwechseltyp, wie ich etwas verstoffwechsle. Und da gibt es einfach Lebensmittel, die der eine Typ gut verstoffwechselt, der andere eben fast gar nicht. Manche wenig, aber manche fast gar nicht. Und das ist der Unterschied zwischen Alpha und Omega. Und wenn man jetzt ein Beispiel nimmt, jetzt nehme ich einmal das Fett her. Ja, dann gibt es einfach Leute, die essen wahnsinnig gern Fett. Wenn die einen Speck essen oder irgendein Fleischstück, die würden das Fett immer essen. Und die mögen es auch. Und wenn man dann genau beobachtet, sind die nicht dick. Ja, das heißt, da weiß man dann schon, wenn der über Wochen das isst oder sogar Jahre und ist nicht dick, ist ein Alpha-Typ. Der verstoffwechselt das tierische Fett. Nicht zu verwechseln mit tierischem Eiweiß. Mhm. Das pflanzliche Fett, das sind die Ölsachen. Alles, was Öl ist, auch die Nüsse zum Beispiel. Und Nüsse sind grundsätzlich gesund. Ja, da spricht nichts dagegen. Nicht die billigen Nüsse, die es zu kaufen gibt, die bestrahlt sind und was weiß ich. Aber grundsätzlich sind Nüsse gesund. Eben nicht für einen Alpha-Typ. Der Alpha-Typ verstoffwechselt das pflanzliche Fett nicht. Der verstoffwechselt das nicht. Nicht gar nicht, aber irgendwie ein bisschen und den Rest legt er an. Oder er hat Magenschmerzen oder ständig Kopfschmerzen. Und das sind diese Unterschiede. Weder die Nuss ist schlecht, noch, sage ich mal, muss ich nicht gerade das Beispiel, aber jetzt habe ich schon genommen, einen Schweinsbraten, nehme ich mal das her.
Ja.
Sondern wer es isst. Und wenn jetzt jemand über Jahre das isst, wo er sich wohlfühlt, wo es gut ist, das Fett isst und ist trotzdem schlank und gesund, dann brauche ich eigentlich keinen Fragebogen mehr ausfüllen, weil dann weiß ich schon, das ist ein Alpha-Typ. Umgekehrt, sagen wir mal, ich frühstücke jetzt jemand im Hotel mit jemandem, der ist total fremd für mich. Das meinetwegen am Nebentisch oder und ich beobachte den, kann man nach 2 Minuten schon sagen, ob es ein Alpha oder Omega ist. Das hat man aber die Möglichkeit nicht. Wenn jetzt mich jemand fragt oder der schreibt, bin ich Alpha oder Omega, habe ich weder das Bild von ihm, wie er ausschaut, noch sonst irgendwelche Erfahrungen. Also da brauche ich einen Fragebogen, dann kann ich das ausfüllen. Und wenn ich dann unsicher bin, rufe ich denjenigen oder diejenige an und dann kann man noch reden und dann kann man das rausfinden. Und so gibt es ja so Sachen, die mit den Süßigkeiten auch, manche essen Süßigkeiten den ganzen Tag und sind nicht dick. Der andere sagt, ich brauche einen Kuchen bloß anschauen, wäre ich schon dick. Ja? Das ist der, der mit dem Anschauen schon dick wird, ist der Alpha, weil er einfach Süßigkeiten nicht bräuchte. Und der Omega-Typ, der ist nicht nur, dass er Süßes mag und kann, sondern der verstoffwechselt auch den ganzen Tag, der Stoffwechsel arbeitet so. Und der Alpha, der arbeitet, der Alpha-Typ, der Stoffwechsel arbeitet so, dass wenn er nicht einen Berg gegessen hat und nicht satt ist, dann rührt sich der Stoffwechsel nicht. Das heißt, wenn der jetzt so dahin ist immer, dann kann man das theoretisch möglich, in 3 Monaten ist der dick. Mhm. Ja? Und meistens kommt der Mensch eh selber ein bisschen drauf. Aber man vertraut dann einer Ernährungswissenschaft mehr als wie seinem eigenen Gefühl. Und das ist eigentlich das Problem. Das heißt, wenn jemand wieder eine neue Modeerscheinung von Ernährung hat, ist nicht immer alles nur falsch, sondern es ist, ich muss mir halt die Mühe machen, ist es für mich falsch oder richtig? Und die Mühe macht man sich deshalb nicht, weil das Angebot auch gar nicht da ist, dass man sagt, ja, Sie müssten halt schauen, sondern das wird als Amen hingestellt und das ist jetzt bewiesen und das ist vielleicht auch richtig, ist ja vielleicht auch wissenschaftlich bewiesen, nur wem haben Sie getestet? Mhm. Ja? An Omega, ich bin aber Alpha, als Beispiel. Ja. Und das ist eigentlich die Tragödie, dass dieses uralte Wissen, was auch in meiner Heimat in Tirol, wo ich aufgewachsen bin, auch in meiner Kindheit schon leicht verschwunden ist. Also die Erwachsenen haben da schon nichts mehr davon wissen wollen. Ja, und Kinder erst recht nicht. Ja. Die Jugendlichen wollen ja nicht das, was die Mama sagt. Also es ist leider Gottes verschwunden. Und wenn man jetzt mal schaut, wo ich noch Kind war, ich habe einen Menschen im Dorf gekannt, der dick war. Einen. Ich meine, wir waren jetzt nie eine große Gemeinde, aber trotzdem. Oder ich habe einen gekannt, der eine Glatze hat. Ja. Heute muss man einen suchen, der volles Haar hat, noch mit 60 oder 70. Also es ist nicht alles falsch, was die Vorväter an Überlieferung weitergegeben haben. Aber man kann auch diese Sachen nicht verallgemeinen und an jeden weitergeben. Also man muss schon schauen, was ist jemand für Typ? Und das ist nicht nur die Ernährung. Es ist auch, wie ich arbeite, wie ich Lust habe. Das wissen wir selber, dass es Leute gibt, die können nur im Freien arbeiten. Genau. Und andere, die geben ihr Leben dafür, dass sie irgendwo im Büro sitzen können, ein Leben lang. Und das ist auch wichtig. Wir brauchen ja alle. Ja? Ja, und das ist auch ein bisschen Alpha-Omega-mäßig, dass der Alpha ist einfach ein bisschen der Macher, der das so körperlich auch angeht mit Arbeiten. Und der Omega ist eher der Geduldigere bei der Arbeit mit, sagen wir mal grob jetzt, Büro. In meiner Kindheit hat es geheißen, das ist nicht Alpha-Omega, das haben wir ja einfach so, man muss ja dem einen Begriff geben. Man hätte auch sagen können, 1 und 2 oder A und B.
Also das ist Alpha-Omega, das haben Sie jetzt einfach so
genau, genannt? Genau, wir wollten dem einen Namen geben, weil in meiner Kindheit hat es geheißen, der Arbeiter und der Beamte. Mhm. Ja, das ist ja furchtbar. Ich meine, die Beamten arbeiten ja auch etwas halt anders. Und so. Aber sie sind sicher nicht geschaffen für ein Grabenziehen, wo dann ein Kabel eingezogen wird. Ja. Ne?
Und umdrehts geht es manche schlecht, die gerne im Freien arbeiten, wenn sie mal einen ganzen Tag vor dem Computer sitzen
ganz
müssen.
Genau.
Das ist unglaublich anstrengend.
Die können diese Stunde oft gar nicht aushalten. Es gibt so, und das ist halt das Schöne, wir brauchen ja alles. Ja? Wir brauchen alle Menschen, die verschiedene Ansichten haben, verschiedene Gewohnheiten. Man muss bloß positiv nützen.
Genau, und so ist es mit dem Essen auch. Kleine Kinder oder Kinder, die so, sagen wir mal, so 5, 6 Jahre alt sind, die wissen oft ganz genau, was sie nicht mögen.
Ja.
Da gibt's, die sagen zum Beispiel, ich mag keine Tomaten.
Genau.
Und dann sagt man, ich muss aber essen, weil die gesund sind.
Ja, genau.
Sie essen es aber nicht. Haben die das Gefühl
noch? Die haben das Gefühl noch. Mhm. Das ist wirklich ganz toll, wenn man Kinder, wir haben ja das Experiment schon, wir haben schon mal Alpha-Omega-Säfte machen lassen. Das haben wir dann testen lassen für die Kindergartenkinder. Da waren meine Kinder auch noch im Kindergarten. Also das hätte man, im Nachhinein tut es mir leid, das hätte man filmen müssen. Es ist unglaublich, ich hab nicht gewusst, ob das Kind Alpha oder Omega ist. Ja, das musste man erst später rausfinden. Aber die haben bei den Omega, die Omega-Kinder haben beim Alpha-Saft das Gesicht so verzogen, also das hätte gefilmt werden müssen. Und die haben untrügerisch, wir haben dann so nach ein paar Jahren so 100%ig erst gewusst, ob jedes Kind so oder so ist. Unglaublich. Also, und wenn man einem Kind so eine Sachen hintut, alles an Obst querfällt ein, Alpha und Omega, sie picken sie das Falsche auch raus, aber nur einmal. Das essen sie entweder gar nicht oder sie würgen es irgendwie runter oder hören dann ganz auf. Manche, wenn es bei einem Obststück dann hinterher von dem Tisch weggehen, dann weiß man, dieses Stück ist das, was sie nicht brauchen. Und das ist interessant, aber da wäre mal schön zu forschen. Und bei ganz kleinen Kindern, da muss ich mit der Mama oder mit dem Papa telefonieren. Das kann man mit Fragebogen nicht machen.
Mhm. Nochmal zurück zum Fragebogen. Wie kann man denn jetzt rausfinden, welcher Typ man ist?
Also selber kann man es auch gut rausfinden, wenn man zum Beispiel in den Ernährungsbüchlein das einmal ein bisschen durchliest. Das ist auch eine Tabelle, was ist gut und was ist schlecht für einen und das man für eine Woche ausprobiert. Die meisten halten es eine Woche nicht unbedingt durch. Ich bin jetzt auch nicht der Geduldigste bei so gewissen Sachen. Aber nach 3 Tagen kann man es oft schon sagen. Das heißt, wenn ich jetzt vermute, aufgrund der Lektüre, ich bin ein Alpha, dann sollte man mindestens 3 Tage nur Alpha essen und nach 3 Tagen weiß ich es hundertprozentig, ob man das gut tut oder nicht. Wenn ich das dann eine Woche brauche, weiß ich spätestens dann. Und wenn auch nicht, dann gibt es schon auch die Möglichkeit, es gibt auch den Mischtyp, der ganz, ganz selten ist. Aber das kommt davor und da geht es ohne Fragebogen gar nicht. Und wer sich ganz sicher sein will und nicht jetzt eine ganze Woche falsch sich ernähren oder noch länger, der kann den Fragebogen also auch am Computer ausfüllen und schicken.
Bei Ihnen auf der Internetseite?
Genau. Mhm. Service, genau.
Wie ist das ungefähr verteilt in der Menschheit, Alpha und Omega?
Es ist interessant, also richtig auswerten und so, das mache ich jetzt ja, seit circa 50 Jahren. Es ist interessant, dass es wirklich halb-halb ist. Und es ist auch absolut nicht männlich oder weiblich, sondern es ist wirklich halb-halb. Und die paar, wo nicht halb-halb, das wirklich Mischtypen sind, die scheint mir, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das scheint mir, dass die ein bisschen mehr werden. Mhm. Oder es war früher einfach so, dass die Mischtypen gesagt haben, ich kann sowieso alles essen und kommen auf die Idee, gar nicht was auszuwerten. Und jetzt inzwischen vielleicht schon, wo alle schon ein bisschen Probleme haben mit der Gesundheit oder mit der Figur. Und bei einem Mischtyp ist besonders wichtig, wäre es wichtig, weil der braucht nicht so aufpassen, ob er das oder das darf, sondern da wäre diese Trennkost das Ideale. Dass man wirklich Kohlenhydrate und Eiweiß nicht zusammen auf dem Teller isst. Das ist das Beste überhaupt. Also wenn Menschen so überhaupt schon alles probiert haben und mit nichts irgendwie abnehmen oder sich wohlfühlen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Mischtyp ist, groß. Und wenn die dann Trennkost machen würden und vor allen Dingen, wenn sie älter sind, weniger essen, als wie sie jung waren. Das sollten wir zwar alle, aber beim Mischtyp ist besonders wichtig. Und dann ist der auch fein heraus.
Das ist Habe die Ehre. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir haben jetzt nach Johanna Panker 3 Ernährungstypen kennengelernt, den Alpha, den Omega und den Mischtypen. Das heißt, jeder Typ verträgt bestimmte Lebensmittel und manche aber nicht so gut. Das kann sich zum Beispiel auch aufs Gewicht auswirken. Jetzt kommt nur der Mond dazu und da fangen wir vielleicht mit den Mondphasen an. Das ist den meisten Menschen geläufig. Vollmond, abnehmender Mond, Neumond, zunehmender Mond. Was macht das zum Beispiel jetzt beim Abnehmen?
Also der Mond macht da schon viel aus als Unterstützung. Also wenn ich das Falsche esse, nützt mir der abnehmende Mond jetzt auch nicht so viel. Aber trotzdem vertrage ich im abnehmenden Mond das in Anführungszeichen Falsche noch etwas besser als bei zunehmenden. Da nimmt man wirklich gleich einmal zu oder man fühlt sich auch schlecht. Der abnehmende Mond ist immer von Vollmond bis Neumond. Und wir haben jetzt zum Beispiel morgen Neumond. Jetzt gilt eigentlich nur noch heute der Abnehmende, weil morgen ist, ich glaube, heute Nacht schon Mitternacht oder relativ früh. Das heißt, morgen ist schon zunehmender Mond dann. Und wenn man jetzt heute Abend probieren würde, kein Abendessen oder zumindest ganz früh, dann würde das schon eine große Auswirkung haben. Das heißt, der Mond, es gibt 2 oder eigentlich 3 Tage im Monat, wo man wirklich, sage ich einmal, fasten sollte. Ob jetzt Fasten bedeutet, gar nichts essen oder zumindest wenig, ist jetzt mal dahingestellt, bevor jemand Kreislaufschwierigkeiten kriegt. Und das ist der Neumond, der Vollmond und das Tierkreiszeichen Jungfrau. An Jungfrau, das sind immer 2, 3 Tage im Monat und da belastet man sehr stark die Verdauungsorgane, Magenbereich. Also alles, was man da isst, ist sehr schwierig. Wenn man jetzt da zum Beispiel noch nicht weiß, ob man Alfa-Omega isst, dann isst man irgendwas und das belastet schwer. Das heißt, es braucht wieder Tage, bis das weg ist. Beim Neumond ist es so, dass der Körper ohnehin bereit ist zum Entgiften, zum Entschlacken. Wenn ich jetzt da nichts esse, dann greift er die Sachen, die Reservesachen im Körper an. Und deshalb hilft dieser Neumond so viel, wenn man da einen Tag fastet. Da ist am besten, man schaut auf die Uhrzeit. Weil wenn jetzt der Neumond ganz spät am Abend ist oder ganz früh, ist das ein Unterschied. Ist er ganz früh, ist praktisch der Tag schon der zunehmende Mond, so wie es jetzt morgen ist. Wäre er jetzt morgen erst am Abend der Neumond, dann wäre der Fastentag morgen gut. Und so ist jetzt heute gut. Also nachdem aber jetzt schon bald Mittag ist und das Fasten jetzt nicht mehr geht, kann man schauen, dass man Nachmittag wenig isst und wenn es geht, abends gar nicht. Und das würde man morgen schon spüren. Beim Vollmond ist es auch gut, dass man fastet, obwohl man da gefühlsmäßig und auch von der Waage her, wenn man nicht zu Hause hat, das nicht wirklich merkt. Das heißt, deshalb ist die Information wichtig, dass es trotzdem hilft, weil man zumindest nicht zunimmt. Wenn ich also einen Vollmond faste, nehme ich nicht zu. Und wenn ich einen Vollmond sogar auch noch essen gehe abends, dann nehme ich so richtig diesen Kilo, den habe ich am nächsten Tag. Und der bleibt auch, den bringt man nicht so gut weg. Und deshalb ist Vollmondfasten gut, weil man nicht zunimmt. Neumondfasten ist gut, weil der Körper wirklich bereit ist dann zum Entschlacken. Und ein Jungfrau ist gut, weil man die Verdauungsorgane nicht belastet. Jetzt ist aber das 2 oder 3 Tage Jungfrau. Das heißt nicht, dass sie die 3 Tage fasten muss, aber zumindest nicht das essen, was sie ohnehin schon weiß, dass ich nicht gut vertrage. Und da geht es in erster Linie oft auch um Getränke, dass ich dieses Getränk, was mich schon aus der Erfahrung raus, sage ich mal, dick macht oder dass ich zunehme, dass ich dann das weglasse. Und es macht einfach mehr Spaß, wenn ich nur ein paar Tage aufpassen muss und ich merke auch, dass das funktioniert. Also wenn ich grundsätzlich, das darf ich nicht, das darf ich nicht und das darf ich nicht. Das macht eine Mürbe und das macht einfach keinen Spaß. Und Essen sollte schon Spaß machen. Und es macht auch Spaß, wenn man dann sieht, dass was nützt, wenn man ein bisschen was verzichtet hat. Mhm. Weil das Erfolgserlebnis, das brauchen wir schon auch.
Das motiviert.
Ja.
Sie schreiben in Ihrem Buch, man verträgt die Lebensmittel in den verschiedenen Tierkreiszeichen unterschiedlich, das haben Sie ja jetzt im Prinzip auch schon gesagt. Und da schreiben Sie im Buch von Frucht- und Eiweißtagen, Salztagen oder zum Beispiel Öltagen.
Ja.
Was hat das zu bedeuten?
Das ist etwas, wo wir relativ viele Leserbriefe kriegen, weil man das nicht so gut zu Papier bringen kann, was da gemeint ist. Und das wird dann so ein Riesenroman und beim Schreiben achtet man immer darauf, dass es nicht so ein Roman wird. Das ist so. Es gibt die Fruchttage, das ist Löwe, also es sind immer 3, wenn wir es alle aufzählen, weiß nicht, ob die Zeit reicht, es sind immer 3 Fruchttage, 3 Salztage, 3 Fetttage und es ist die Salztage natürlich auch und das ist gemeint, die Kohlehydratetage zum Beispiel, das sind Fisch, Krebs und Skorpion. Wenn ich da viel Lust auf Kohlehydrate habe, ist es nicht abnormal, aber es kann genau das sein, was schädlich ist und da gilt es die persönliche Beobachtung. Wenn Fisch, Krebs oder Skorpion herrschen, ist es so, dass die Kohlehydrate eine spezielle Form haben, speziell Lust, speziell auch aufgenommen werden oder eben nicht. Das heißt, die Erfahrung hat mir immer gezeigt, wenn jemand übergewichtig ist und da Probleme hat und hat einen Fisch, Krebs und Skorpion, so richtig Heißhunger auf Brotzeit, Frühstück gleich schon mit Brot und Semmeln, Mittag vielleicht habe ich Lust auf Spaghetti und so und abends nur mehr Brotzeit, da weiß ich dann sofort, aha, der verstoffwechselt die Kohlehydrate an Kohlehydratentagen nicht, weil sonst wäre er schlank. Und das Gleiche gilt für Fett, das ist Zwilling, Waage und Wassermann, das sind die Fetttage. Und in diesen Tagen kann ich nicht einfach sagen, Fett ist gesund oder Fett ist schädlich, sondern wie ich es verstoffwechsle. Und da natürlich, wenn ich weiß, ob ich Alpha-Omega bin, dann weiß ich natürlich, wie ich damit umgehe. Das weiß ja nicht jeder. Das heißt, er kann von den Mondphasen da schon mal anfangen. Und wenn ich jetzt an Fetttagen abends vom Bett gehen noch fette Speisen zu mir nehme, ganz gefährlich sind die Käsesorten. Die Käse, besonders Weichkäse, je weicher, desto schädlicher zum also nicht so gut zum Abbauen. Was leider Gottes viele Frauen machen. Die essen also kein Fleisch mehr oder keine Wurst mehr und so weiter und dafür Käse. Das wurde uns einmal eingeredet, vor vielen Jahrzehnten schon, und das bleibt dann hängen. Und Käse ist für Frauen absolut, also zumindest wirklich schädlich. Also zumindest ab 40, wenn man da nicht aufhört, man hat dann ernsthafte Probleme mit den Wechseljahren. Und wenn ich jetzt das an Fetttagen, Zwillingwaage, Wassermann esse, ist der Schaden natürlich noch größer. Jetzt kommt aber noch dazu, wenn ich schon weiß, ob ich Alpha-Omega bin, dann weiß ich zumindest, nehme ich mal an, ich bin Alpha-Typ, ich vertrage tierisches Fett, dann verzichte ich abend auf jeden Fall in jeder Form von Nüsse, Chips, alles, was so fett ist oder eben was in Butterschmalz oder Fett rausgebacken ist. Also das hilft auch schon, dass ich nur mein Fett wenigstens esse und nicht auch noch das Fremde. Und deshalb sind diese Tage wichtig. Da kann ich beobachten, ohne dass ich auch weiß, was ich bin, kann ich beobachten, wie geht es mir dann. Und vor allen Dingen beobachten, wie geht es mir am nächsten Tag. Mhm. Wir sollten nicht immer so, wie geht es mir gleich nach dem Essen. Das ist zu wenig. Mhm. Aber oft ist man müde.
Genau. Es gibt ja zum Beispiel Menschen, die wenn abends Zwiebel essen.
Ja.
Einen Rohn zum Beispiel. Ja.
Ja.
Wird ja immer so als Hausmittel gesagt, wenn man Schnupfen hat oder Halsweh oder irgendwie oder Infektion. Und sind am nächsten Tag in der Früh total kaputt.
Ja, ist ein Omega. Das ist ein eindeutiger Omega.
Omega.
Da soll man den Zwiebel mit Öl rausbraten, abkühlen lassen und auf die Brust legen. Muss ich ja gar nicht essen. Mhm. Und dann geht es mir auch gut. Und das ist, Zwiebel ist ein ganz typischer Alpha-Gericht und der Omega verträgt es auch nicht. Man hat auch eine negative Ausdünstung, wenn man diese, oder Knoblauch zum Beispiel ist jetzt Omega. Mhm. Knoblauch ist für den Omega gut, für den Alpha, ja, er riecht sehr lange nach Knoblauch. Ich meine, wir kochen jetzt auch mal bestimmte Gerichte, da brauchst du Knoblauch, ist auch gesund. Und in so Grippezeiten essen wir mehr Knoblauch wie sonst im Sommer mal. Aber man kann es mit Knoblauch auch übertreiben.
Wenn man da jetzt so sich da mal ein bisschen einliest und das mal probiert, ein paar Wochen, dann kann man dann wieder ein Gefühl dafür entwickeln?
Ja, das geht ganz schnell. Das geht sehr schnell. Wenn wir die Salztage jetzt nur dazu nehmen, das ist also Jungfrau, Stier, die Salztage, die sind, man kann nicht sagen, man soll da kein Salz essen. Und das ist eben das Schwierige, zu Papier zu bringen. Das ist auch zum Sprechen nicht so einfach. Aber es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Krankheit habe, wo ein Arzt gesagt hat, man darf kein Salz essen. Das ist sowieso ein Wahnsinn, wenn es so weit kommt, weil wir Salz ja brauchen. Ja? Mhm. Das heißt, an den Salztagen probiere ich einmal wirklich das Salz dann weglassen. Das wäre also, das ist Jungfrau, Stier und Steinbock, das sind drei Tierkreiszeichen, die im Laufe einem ganzen Monat vorkommen. Das heißt, ich brauche bloß alle ungefähr 9 Tage einmal ein bisschen, zumindest da nicht das Salz essen. Und ja, das Gleiche gilt für Fruchttage. Bei den Fruchttagen ist es so, dass sich zum Beispiel manche, die essen einen Pfirsich und haben Bauchweh. Manche essen 5 Pfirsiche. Ja, also Steinobst ist eindeutig Omega, Kernobst ist eindeutig Alpha. Und wenn ich jetzt sage, ich lege einen Fruchttag ein, der besonders gut ist eben an Löwe, Witter und Schütze, diese drei, dann gibt es Leute, die sagen, das kann ich nicht, weil ich kriege da immer Bauchweh. Ich kann keine Frucht essen. So, wenn ich jetzt weiß, ob Alpha oder Omega ist, dann kann er schon. Das heißt, er isst einfach die falsche Frucht. Und alte Menschen, macht Sinn, dass ich die Frucht vielleicht noch ein bisschen aufkoche, dass die Säure ein bisschen mehr im Wasser dann ist und nicht nur in der Frucht. Also das sind also diese 4 groben Sachen, wo ich nicht einfach sage, das ist falsch, das ist richtig. Und dann probiere ich es aus. Und beim Alpha-Typ kommt noch die Zitrusfrucht dazu. Also wenn ich ein Omega-Kind in der Früh schon Orangensaft gebe, weil das Kind ja gesund bleiben soll, hat das bis 10 Uhr zur Pause Bauchweh.
Sehr interessant. So. Auch Kinder haben ja oft einmal Bauchweh.
Ja, ja, man nicht genau. Weiß, warum. Ganz viel.
Und in der kommenden Stunde, hoffe ich, dass Sie noch ein bisschen Zeit haben für uns, reden wir weiter über Ernährung und den Mond und auch über Körperpflege und Kosmetik.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt der Andreas Estner. Wenn Sie gerade eingeschaltet haben, sage ich herzlich willkommen. Heute Vormittag am unsinnigen Donnerstag reden wir keinen Unsinn, sondern über sinnvolle Dinge, zum Beispiel über Ernährung im Rhythmus des Mondes und über Körperpflege und Kosmetik im Rhythmus des Mondes. Das ist ein Thema in dieser Stunde. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, dass Sie Zeit haben für uns. Leben mit dem Mond, das ist unser Thema heute. In der ersten Stunde haben wir über Ernährung gesprochen. Jetzt reden wir über Körperpflege und Kosmetik im Rhythmus des Mondes. Eigentlich ein bisschen außergewöhnlich. Da, auch da geht es um den richtigen Zeitpunkt und da geht es los bei der Haut.
Ja, es geht los bei der Haut und lasst sich nicht vermeiden zu erwähnen, dass das natürlich die Haut so ist, was man isst oder was man nicht isst. Ne?
Also auch
das,
die Ernährung.
Was man, das, die Haut muss tut ja ausdünsten, das ist das größte Organ überhaupt, flächenmäßig. Und was ich esse, das, mit dem kann die Haut umgehen oder eben nicht. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es schon so, dass man, wenn man über Hautpflege spricht, dann geht es auch darum, wann ich was mache. Und jeder kennt das, der mal zur Kosmetikerin geht oder wer nicht geht, kennt es trotzdem auch, dass man manchmal irgendwas macht, eine Maske oder man drückt was aus, obwohl man es weiß, offiziell darf man das nicht. Und dann weiß man aber, naja, dann ist es doch besser, wenn es weg ist und so. Da ein bisschen Creme drauf und fertig. Und ein anderes Mal hat man die Erfahrung, dass, Mensch, hätte es bloß nicht weggemacht, weil jetzt schaut es noch viel schlimmer aus wie vorher. Mhm. Also diese Erfahrung hat jeder, der in der Pubertät zumindest war. Und von daher kann man dann erkennen, wie der Mondrhythmus die Haut beeinflusst. Das heißt, wenn ich im abnehmenden Mond etwas in der Haut mache, dass ich, nehmen wir mal das Typische, was ausdrücken von Teenager, wenn sie einen Pickel haben und dann möchten sie abends fortgehen und dann ihn doch lieber weg, dann ist so, wenn man das beim abnehmenden Mond macht, geht er tatsächlich weg und man tut ein bisschen was drauf und die Sache hat sich erledigt. Es löst jetzt nicht hundertprozentig auf, aber zumindest so, dass man sagt, jetzt kann man fortgehen. Ein anderes Mal ist es so schlimm, dass fünfmal schlimmer ist, als wenn ich es in Ruhe lassen hätte und so. Das sage ich deshalb, dass jeder weiß, dass er die gleiche Erfahrung hat wie ich. Also es ist nicht so, dass ich eine Erfahrung habe, die andere nicht haben, sondern wir haben es auch. Mhm. Die Zusammenhänge kenne ich halt und die nicht. Jetzt, wenn wir den heutigen Tag nehmen, es ist Neumond morgen, aber eben heute Nacht schon, jetzt habe ich Lust vorzugehen und da stört mir was, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gut verheilt, größer oder der Eingriff nicht so tragisch. Mache ich das ab morgen, blüht wieder alles auf. Und diese Erfahrung kann jeder machen, wenn er es ein bisschen beobachtet. Aha. Und jetzt ist ja gerade Neumond, jetzt über die Faschingszeit ist gerade Anfang zunehmender Mond. Da ist es jetzt einfach nicht so schlimm, nur es wird kurz vor Vollmond, wenn ich zu viel esse. Und wenn ich das Falsche esse, dann habe ich einfach mehr Probleme mit der Haut, auch mit Allergien und so weiter. Wenn ich heute das Falsche esse, ist es nicht so schlimm, als wie eben in einer Woche. Und wenn ich jetzt da sehr empfindlich bin, dann kann ich da aufpassen und sagen, ich muss nicht mein Leben lang immer auf alles verzichten, sondern auf das, was ich gar nicht verzichten möchte, lege ich mehr auf den abnehmenden Mond. Oder so wie heute noch. Und dann in 14 Tagen, wo dann Vollmond ist, da merke ich es dann ganz stark, dass das für meinen Körper sehr schädlich ist. Und das ist schon einmal ein großer Fortschritt, wenn ich diese einfache Regel mal kenne. Mhm.
Bei der Haut schreiben Sie von einem Frühjahrsputz.
Ja.
Gut ist für die Haut. Was ist
der? Ja. Wie geht das? Naja, es ist so, dass wir im Winter schon grundsätzlich Mineral- und Vitaminmangel haben. Nicht nur, weil die Lebensmittel das so nicht mehr so drin haben. Die ganzen Bitterstoffe wird rausgezogen und das bräuchten wir alles für die Leber, für die Galle. Und da kommt einfach diese Frühjahrsmüdigkeit und auch so eine lasche, so, die Haut ist einfach nicht so fit. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Maske mache, meistens redet man von Reinigungsmasken oder von Aufbaumasken. Wenn ich eine Aufbaumaske im abnehmenden Mond mache, dann könnte man jetzt übertrieben und überspitzt sagen, ein bisschen schade ums Geld, weil die kosten ja gar nicht so wenig. Aha. Wenn ich jetzt im abnehmenden Mond Aufbaumaske mache, das nimmt der Körper einfach nicht so auf. Das heißt, im Abnehmenden bin ich besser dran, eine Reinigungsmaske zu machen. Das ist dann eine Tiefenreinigung sogar und die Haut wird wieder durchblutet, man fühlt sich besser, sie schaut auch besser aus und so weiter. Und das alleine kann man schon ein bisschen richten. Ich mache ja nicht jede Woche sowas, sondern dass ich sage, okay, in diesen 14 Tagen schaue ich, dass ich das mache und da wieder das. Und wenn ich das ein bisschen kombiniere, dann auch noch mit der Ernährung, dann geht es mir schon viel, viel besser, obwohl ich nicht ewig auf alles verzichten muss.
Jetzt eine kurze Zwischenfrage als absoluter Laie, was Masken betrifft. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Maske gehabt. Drum, ja. Wie funktioniert sowas? Was nimmt man da eigentlich?
Da sind Sie nicht der Einzige. Mein Mann hat auch noch nie eine gehabt.
Das beruhigt mich.
Und er hat auch eine sehr schöne Haut. Und manche haben halt einfach, ja, eine Maske ist das, was einfach uns Frauen aufgedrängt wird, mehr oder weniger. Es ist ab und zu sehr gut und erfüllend, aber im Grunde genommen, wenn wir ein bisschen auf die Ernährung schauen, brauche ich das sowieso auch nicht. Aber die Maske bedeutet, das ist eine Creme praktisch, so Cremesubstanz oder Schaum, je nachdem, was man da wählt. Das tut man aufs Gesicht, wenn es eine Gesichtsmaske ist, gibt auch für Hals und Dekolleté. Und dann lässt man das drauf, je nachdem, wie... Da muss man nach der Beschreibung gehen, wie das Produkt ist. Meistens so circa 10 Minuten, manche sogar 20, je nachdem. Manche schlafen mit dem. Also. Und das ernährt die Haut dann ein bisschen besser bei einer Aufbaumaske. Und bei einer Reinigungsmaske ist die Poren werden sauber, auch ein bisschen in die Tiefe. Und da ist eigentlich immer schon bei dem Gefährlichen, wenn ich das im zunehmenden Mond mache und aus Versehen aber wieder im zunehmenden kriege ich große Poren. Ja, weil das öffnet die Poren, macht sauber und es schließt aber nicht mehr. Das heißt, das ist wirklich nicht ungefährlich, weil wir ja nicht die Haut einfach nur haben, ob sie schön ist oder so, sondern die atmet auch, die versorgt uns ja auch. Und mit den Cremen, was so übertrieben wird, man braucht eine Nachtcreme, man braucht eine Tagescreme, das ist schon gut. Wenn die Grundlage gut ist, dann pflegt es uns. Aber das, sagen wir, 95% im Umlauf ist einfach, was uns zuklebt. Und das schadet wirklich. Also keiner will große Poren haben und die wissen oft gar nicht, warum. Jetzt gibt es natürlich auch Mittel, die wieder die Poren, das ist ein ewiger Rattenschwanz mit Geld
ausgeben. Mittel, die Poren wieder schließen.
Genau, aber eben nur künstlich. Wenn ich das jetzt wieder in zunehmendem Mund auftrage, dann geht das in die Tiefe, schließt in der Tiefe zu. Und dann können die Entzündungen kommen, weil die Pore muss ja atmen können. Ne? Also das sind alles so Sachen, die Zusammenhänge sind am Laien überhaupt nicht klar, was man da macht. Und dann schmiert man, macht man. Und manche Masken, habe ich nach 5 Minuten, muss ich es runter tun, weil es mich beißt und weil es wehtut und weil es juckt. Und dann habe ich, wenn ich Pech habe, 3 Tage rotes Gesicht. Ja? Und keiner weiß warum. Natürlich in erster Linie, wenn es natürlich dann auch von der Zusammensetzung was Billiges ist. Aber ich habe schon gedacht, die teuersten Masken, was Normalsterblicher wie mir sowieso nie kaufen würde, ist so viel Chemie und so viel Klump drin, dass ich sage, normal müsste ich das Geld bekommen, dass ich das überhaupt hinschmiere. Und es ist unglaublich. Ja. Also da ist es leider so, dass man nicht sagen kann, wie teurer, desto besser. Und das ist einfach eine Geldmacherei. Das ist gut, heute ist das Thema eh nicht mehr so groß, weil jetzt spritzen sie alle Botox. Das ist schon so im Alltag, dass es so Partys gibt, wo die 18-Jährigen sich schon versauen. Aber gut, das ist Geschmackssache, da möchte ich mich jetzt nicht äußern. Denke halt, ein paar Falten ist sicher ansehnlicher wie so ein Porzellangesicht und der Hals ist dann Richtung Schildkröte. Das muss ja auch nicht sein. Aber das ist persönliche Ansichtssache, das tut jetzt nichts zur Sache. Aber wenn es um Kosmetik geht, muss man schauen, dass man einfach nicht ein billiges Klump nimmt und auch eine teure Verarschung. Und wenn man da sich ein bisschen erkundigt, dann ist man schon auf einem guten Weg.
Kann man so eine Gesichtsmaske auch aus selber machen, aus natürlichen Sachen?
Ja, natürlich, da gibt es viele Sachen, aber eigentlich sind das alles Sachen, die man besser essen sollte. Also bevor ich mir Gurken auf die Augen lege, esse ich es lieber.
Das ist gut.
Aber es gibt schon zum Beispiel also von Kräuter. Mit Kräuter, das was überall so wächst, ist zum Beispiel der Schachtelhalm. Das ist das Zinnkraut. Also muss man das nehmen, was so am Kies- und Schuttplatz wächst, nicht das im Wald. Das geht da nicht. Das ist für Bäder gut. Aber fürs Gesicht, da kann man einfach in Quellwasser, in ein gutes Quellwasser, diese Schachtelhalme abpflücken, die gehen ganz leicht. Also muss man im Kräuterbuch nachschauen, wenn man das nicht weiß, kann man nicht verwechseln mit etwas, außer man pflückt es im Sumpf. Und das legt man ins Wasser über Nacht und das Wasser seit man ab in eine saure Flasche. Dann hat man, das muss man im abnehmenden Mund und kalt zusetzen. Dann hat man locker, also ich habe es, weil ich genau schaue, über ein Jahr frisch. Das bleibt frisch. Und mit dem Wasser vom Wattepads und das Gesicht reinigen, kostet nichts, entzündet keine Haut. Im Gegenteil, wenn sie schon leicht wo entzünden ist, heilt es wieder und schließt auch die Poren. Also da kann man viel selber auch machen mit Kräutern. Also Lebensmittel würde ich eher sagen, das Gemüsezeug und Obst, das soll man lieber essen, als wir ins Gesicht schmieren.
Ebenfalls zur Körperpflege gehört die Faszienmassage. Das ist ja ein Begriff, der seit ein paar Jahren recht populär ist.
Ja, die genau. Früher hat es geheißen Bindegewebsmassage. Die tut sau weh.
Ja?
Ja, also wenn man zum Beispiel gern tierisches Eiweiß isst, wie Käse, Joghurt und so Sachen, dann tut die richtig weh. Aber es wäre trotzdem wahnsinnig gut, weil man da auch nicht nur das alles wieder lockert, die ganze, das Verklebte, das ist eigentlich das Verklebte, eben die Muskeln so verklebt sind. Und deshalb kann man sie nicht mehr gescheit bücken, nicht mehr gescheit strecken, nicht locker umdrehen, dass man so verklebt. Und das tut nur so lange weh, bis die Verklebung weg ist. Aber das muss man erst einmal aushalten. Also da sind schon Masseure dabei, da wo man sagt, okay, die bringst hinterher um.
Also das macht man nicht selber? Oder?
Nein, das kannst du selber nicht machen, weil das hält man nicht aus. Mhm. So, es braucht jetzt nicht jeder Angst haben, weil man kann einem Masseur auch sagen, er soll einfach nicht so intensiv, es hilft dann nicht so viel, aber lieber gehe ich dreimal länger hin. Aber das ist unglaublich, wie das gut ist. Und wenn man dann das tierische Eiweiß verzichtet und wenn es nur eine Woche ist, hilft es schon über viele Monate, dass man das nicht mehr verklebt hat. Und dann muss man halt wieder mal eine Woche vegan einlegen. Dann, das bedeutet, dass man kein tierisches Eiweiß isst. Und dann ist man beweglich. Das ist unglaublich. Und man hat das Gefühl, man ist 3 Zentimeter größer. Man kann Schuhe binden mit gestreckten Beinen ohne Probleme. Man kann Socken wieder anziehen, ohne dass man und so.
Ja.
Also diese Faszienmassage ist ein Wahnsinn. Mhm. Leider tut er weh. Den Omega-Typen, interessanterweise, tut es nicht so weh. Ich glaube, dass die einfach nicht so dieses, das nicht so anlegen. Ja, die haben einen anderen Stoffwechsel und die sind auch meistens, die sind genauso kräftig, aber nicht so muskulös unbedingt. Und wer mehr Muskeln, desto mehr verspannt sich das natürlich. Und wenn ich jetzt viel Muskeln habe, durch ständige Bewegung, es ist auch wieder ein bisschen besser, aber der Wahnsinn momentan mit Muskelaufbau und Eiweißdrinks, es ist eine absolute Katastrophe. Aber gut, wenn das jemand sich so einreden lässt, ist es halt so. Aber diese Massagen grundsätzlich wäre, um gesund zu bleiben und die Haut auch vor allen Dingen straff und durchblutet, das ist schon was Tolles. Mhm.
Da wären wir bei der nächsten Massage, nämlich bei der Fußreflexzonenmassage.
Mhm. Ja, die Fußreflexzonenmassage, das ist ein Kapitel für sich. Das ist jetzt noch mal besser wie die Faszienmassage. Und vor allen Dingen deshalb auch besser, weil die tut echt gut. Also die, da ist man hinterher. Es ist also so, dass die ganzen Organe im Fuß, die Meridiane da enden und dann wieder zurück die Energie geht. Und deshalb hat man da alle Organe, der das gelernt hat, im Blickfeld, kann man sagen. Man sieht im Fuß ja auch dann relativ sofort, was der für Schwächen hat, welches Organ nicht gut tut. Und das Organ, was belastet ist oder sagen wir mal schon krank ist, das tut am Fuß dann wirklich weh. Also das tut echt weh. Dann kann der das auch nicht mit Gewalt einem da die Galle rausdrücken am Fuß. Aber wenn man so nicht wirklich da reindrückt, hilft es halt auch nicht. Ja? Mhm. Das ist wie bei der Massage auch. Da kann man aber auch sagen, okay, ich gehe lieber dreimal hin und teile das ein bisschen auf. Und da kann man dann wirklich die Organe wieder in Bewegung bringen und es fließt dann wieder und dann heilt das Organ auch. Weil wenn das nicht energetisch durchläuft oder auch die Durchblutung nicht funktioniert, Dann fühlt man sich natürlich schlecht. Übertriebene Hornhaut kann man auch an dem sehen. Die bildet sich auch als Schutz für das Organ. Das heißt, da wo übertrieben Hornhaut entstanden ist, ist das Organ auch nicht gut. Also auf jeden Fall nicht ganz in Ordnung.
Mhm. Und dafür, für das alles, gibt es den richtigen Zeitpunkt?
Natürlich, wenn ich einen zunehmenden Mund-Diffusreflexmassage mache, dann brauche ich einfach viel länger, bis das alles weg ist. Ja? Während bei abnehmendem Mund, wenn ich da gezielt jetzt die Niere und die Blase bearbeite am Fuß, und da muss ich vorher wirklich viel trinken und auch hinterher noch wichtiger, dann sind die Problemchen weg und auch Probleme kann man da. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ich kriege mein Nierenleiden in den Griff, wenn ich zur Fußreflexmassage kriege. Da muss ich schon zum Arzt gehen. Mhm. Aber wenn ich schon weiß, dass ich das habe, gehe ich zusätzlich dahin und das hilft unwahrscheinlich viel. Und wenn ich alles, was Stauungen ist, zum Beispiel die Bindegewebsmassage, was man vorhin die Faszienmassage, wenn ich die bei zunehmendem Mund mache, leide ich genauso. Aber es bringt nicht viel, weil das ja nicht wegfließen kann so gut. Also so Sachen sind im abnehmenden Mund einfach geeignet. Und im zunehmenden Mund ist dann die Entspannungsmassage. Das ist dann richtig gut.
Wir reden über den Mund und über Körperpflege. Jetzt haben wir viel erfahren über die Haut und nochmal in Verbindung mit Ernährung. Was viele Leute beschäftigt, sind auch die Haare. Ich kenne von meiner Oma den Spruch, Haarschneiden beim abnehmenden Mund. Und das, glaube ich, kennen viele, dass beim abnehmenden Mund, dass man da zum Haarschneiden gehen soll. Das ist so ein bisschen eine Erfolgsweisheit, glaube ich. Was bringt das?
Ja, nicht so viel.
Also.
Es ist der abnehmende Mund jetzt nicht verkehrt in dem Sinn, aber da wachsen sie halt nicht so schnell. Mhm. Und die meisten wollen halt nicht unnötig immer Geld ausgeben für den Friseur. Und von daher kommt das. Bei die Haare schneiden wäre halt einmal wichtig, wenn man mit den Haaren nicht zufrieden ist, auf Löwe schauen. Also mindestens ein Jahr lang immer jetzt Monat bei Löwe gehen. Und dann merkt man so richtig, dass das Haar wieder erholt hat und sie werden auch dichter. Es gibt auch Menschen, die von Haus aus so mehr Flaum haben, es wird dichte Haare. Und es gibt natürlich auch, die sind mit dichten Haaren schon geboren. Das kommt schon auf vieles an, Erbfaktor und so weiter. Und wie die Gene weitergegeben werden. Aber wer dünne Haare hat und geht wirklich an Löwe zum Haarschneiden, der, egal was er für Gene hat, die werden dann dichter.
Aha, sehr interessant. Dann geht es um einen weiteren Klassiker beim Friseur, um etwas, das vor allem schon in den 70er, 80er Jahren sehr modern war, nämlich um die Dauerwelle.
Jesus, ja. Ja, die Dauerwelle ist, wann gibt es sie überhaupt noch? Weiß ich nicht. Also mir gefallen zum Beispiel unwahrscheinlich gut diese Frisuren, die so richtig Wuckerl haben und so raus. Vielleicht, weil ich einfach so Schnittlauchlocken nur habe, gell? Und kann ich, also ich habe schon ein bisschen Locken, aber das ist immer so, wer gerade hat, möchte Locken und so weiter. Ja, also mir gefällt das sehr gut. Mhm. Ich habe mir das genau in die 80er Jahre einmal machen lassen. Ich habe ein sehr dichtes Haar und dann habe ich mir eine Dauerwelle machen lassen, weil ich wollte auch so, aber echt ohne Lügen, ich habe ausgeschaut wie der Strubelbitter. Das war unglaublich. Also ich habe mir nie mehr eine Dauerwelle machen lassen. Aber wer jetzt, in die 70er Jahre war es ja ganz modern, ältere Menschen lassen es immer noch manchmal machen, da geht auf Dauer schon das Haar ein bisschen kaputt. Also es leidet schon drunter, das muss man jetzt sagen. Wenn man jetzt dichtes Haar hat und möchte schon einmal eine Dauerwelle, aber man schaut eben dann auch so aus, wie ich einmal ausgeschaut habe, dann sollte man bei Jungfrau gehen. Jungfrau nimmt die Dauerwelle nicht so stark an und wird trotzdem so, wie man es möchte, aber eben nicht so übertrieben. Wem die Dauerwelle nie hält, der kann eben genau in Löwe gehen. Also da hält sie sicher. Aber man muss schon wirklich auch wahrheitsgemäß einmal dazu sagen, auf Dauer ist eine Dauerwelle nichts. Es schadet dann schon den Haaren. Aber es gibt einfach mal Situationen, wo ich sage, ich möchte das haben. Wer langes Haar, das gilt vor allen Dingen momentan, also viele Jahre jetzt schon, die jungen Mädchen, jetzt haben alle lange Haare. Ja, sonst hat es immer mal die Frisur gegeben oder die. Stimmt, jetzt hat es einfach jeder lang runterhängen und seit neuestem sogar noch so ein Mittelscheitel, also so Mona Lisa-mäßig. Gut, ist es eine Geschmackssache, ist auch kein Problem. Und denen reut jeder Zentimeter. Mhm. Ist verständlich, wenn es lange Haare haben. Und die sollten bei Jungfrau gehen. Bei Jungfrau wirklich nur einen halben Zentimeter abschneiden und die Haare wachsen ganz schnell nach. Und wenn man so ausgefranste sowas sieht, Da möchte ich am liebsten manchmal mit der Schere hingehen. Weil die wollen ja lange haben, aber langes Haar ist wirklich nur schön, wenn es schön ist und nicht so ausgefressen. Ja. Und ich verstehe schon, wenn man es lang möchte, dass man nichts runterschneiden soll oder möchte. Aber dieses Runterschneiden würde bewirken, an Jungfrau, was jetzt übernächste Woche oder nächste Woche kommt, würde bewirken, dass sie dicht und stabil und wirklich gesund schnell nachwachsen. Also man hat innerhalb, oder wenn ich eine Kurzhaarfrisur habe und möchte eine Langhaarfrisur, das ist eine Katastrophe, der Übergang. Jeder jammert da. Der Übergang ist schnell vorbei, wenn man dann bei Jungfrau Haare schneidet.
Vermutlich war ich beim letzten Mal bei Jungfrau beim Haarschneiden, weil die sind so schnell wieder gewachsen.
Ja, das kann sein.
Fast erschreckend.
Ja, ja, das gibt, also es fällt ja jeden auf, der vom Mond jetzt nichts weiß. Haben wir ja alle die Erfahrung, nur die Zusammenhänge, die kennen wir nicht. Und wenn man die Zusammenhänge kennt, dann ist es ja im Alltag bei allem so, bei jeder Thematik, ob es um Gesundheit geht, ob es Politik geht oder um einen Garten. Wenn ich Zusammenhänge erkennen kann, finde ich auch eine Lösung. Und wäre momentan bei vielen Sachen notwendig.
Von der Dauerwelle schauen wir zu einem weiteren Friseur-Klassiker, der so ab der Lebensmitte interessant wird, nämlich das Haare färben. Das Färben?
Ja, da kann ich jetzt nicht so mitreden, weil ich noch nie gefärbt habe. Ich habe einmal gefärbt, wie so, glaube ich, so 40 war oder so. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da wollte ich einmal so ein bisschen. Ich habe immer gesagt, wenn ich einmal graue Haare kriege, möchte ich es einmal in einen rötlichen Ton. Das habe ich einmal gemacht. Das hat mir auch gefallen. Aber man muss dann immer sowas machen, weil die so stumpf geworden sind. Da musste man immer eine Haarkur machen. Immer Haarkur. Das ist ja auch nicht normal. Dann habe ich wieder angefangen, nur bei Löwe schneiden und habe keine Probleme damit. Also Haarfärben enthalte ich mich lieber der Stimme.
Aber darfst du uns den Hörerinnen und Hörern sagen, also weil sie mir direkt gegenüber sitzen, sie haben kein einziges graues Haar?
Ja, das stimmt nicht. Ich habe schon einzelne graue Haare, aber nicht grau. Nein. Ja, ein bisschen schon, weil dunkle Haare sieht man sie. Ich glaube schon. Ich habe schon, aber nicht so, dass man es sieht oder dass ich färben. Ich würde auf jeden Fall nicht färben. Mit über 70 fange ich jetzt auch nicht an zu färben. Aber das war so früher mein Wunsch. Wenn ich mal grau werde, mache ich so einen rötlichen Ton rein. Meine Schwestern haben auch einen rötlichen Ton. Das hat mir immer gut gefallen. Also die haben es von Natur aus. Und ich habe es halt nicht. Und jetzt lasse ich es halt so, wie es halt sind.
Ja, sie haben ja auch keine grauen Haare von dem Genau. Gibt es einen Zeitpunkt fürs Färben, wo man sagt, da hält die Farbe länger?
Jein, könnte man eigentlich sagen, weil es nämlich darauf ankommt, wie oft jemand auch Haare wäscht. Es gibt also Menschen, die waschen täglich die Haare, also berufstätige Frauen zum Teil. Da kann der Mund noch so gut stehen, das wäscht sich natürlich auch raus. Aber die färben natürlich dementsprechend nach. Es ist einfach so, dass bei zunehmendem Mond schon... Wir haben im Buch auch schon mal was drüber geschrieben. Das war auch ehrlich die Erfahrung. Aber inzwischen habe ich das ein bisschen geändert. Ich habe gemerkt, beim Haarefärben kommt es darauf an, wie oft ich hinterher wasche und welche Farbe ich auch nehme. Also es gibt viele natürliche Farben, die heutzutage sehr gut sind. Und von diesen giftigen Farben würde ich sowieso ab. Oder dieses ewige Bleichen von Blondinen. Ich meine, das steht außer Frage, dass das schädlich ist. Ja, da braucht man gar nicht lang rumreden. Oder zum Beispiel, es gibt Haarfarben, da muss man zuerst bleichen, damit die andere Farbe hält. Das geht fast in ein Fachwissen dann, sage ich mal, wenn ich grüne Haare möchte, mache ich mir es halt grün und mal schauen, wie weit ich komme. Das ist jetzt ja nicht mehr so. Aber ich nehme an, Sie sprechen jetzt das an, wenn Frauen mit 40 schon grau werden, dass sie dann halt färben. Also ich würde auf jeden Fall Naturfarben nehmen und dann schauen, dass ich nicht jeden Tag die Haare wasche. Das ist sowieso, oder zumindest Krebs und Fisch auslassen. Das sind also Tierkreiszeichen, wo ich einfach bei den Haaren, wenn es irgendwie geht, weder schneiden noch waschen. Wenn 3 Tage Fisch ist, hält es jemand vielleicht nicht aus, verstehe ich. Aber man muss nicht in diesen 3 Tagen alle 3 Tage waschen. Das ist oft viel schädlicher als die Farbe an sich.
Sie haben vorher das Wort Erfahrung angesprochen. Da schreibt ein Hörer aus Mittelhessen, aus dem, ich hoffe, ich lese das jetzt richtig, aus dem Lahn-Dill-Kreis. Er schreibt uns, ob das, was Sie in den Büchern schreiben, ob Sie das selber wissenschaftlich erforscht haben oder oder ob das aus Erfahrungen kommt?
Ja, nein, ich bin ja kein Wissenschaftler. Ich könnte es selber nicht. Das ist Erfahrungswissen, was über Generationen weitergegeben wurde. Das letzte Schriftliche so grob ist eigentlich, also bei den Kelten ist das dann eigentlich irgendwann verloren gegangen. Auch die Kirchen haben viel dazu beigetragen, dass dieses Naturwissen verloren geht. Und für mich persönlich ist es Erfahrungswissen, weil ich ja von klein auf so bin so aufgewachsen. Im Bauernhof war es einfach notwendig, dass man nach dem Mond alles macht. Und da hat man erlebt aus erster Hand, dass wenn man es am falschen Zeitpunkt macht, dass das schief geht und dass das natürlich manchmal nicht zu vermeiden ist, je nachdem wie das Wetter ist. Aber man sieht dann genau, was da der große Unterschied ist. Also es, für mich ist es Erfahrungswissen.
Und dazu kommen natürlich jetzt seit 1991, ich glaube, Sie haben es in der letzten Sendung erzählt, zehntausende Briefe aus aller Welt,
ja,
die Sie gelesen und beantwortet haben.
Ja, wir haben alle beantwortet. Also mein Mann, Thomas Poppe, der ja das geschrieben hat, ja, ich glaube, der hat den ganzen Tag, der ist um 5 auf, hat bis er die Kinder weckt, um 6 beantwortet. Wir haben es immer, was natürlich jetzt leichter ist, durch E-Mail ist leichter. Und jetzt ist so, dass auch viel untereinander schon über Facebook und ganz viel, also ich werde auch viel Schmarrn geschrieben. Am Anfang habe ich es nur manchmal verfolgt, jetzt nicht mehr, das da dreht durch. Natürlich, es gibt Mondkalender, die versuchen, dass nicht auffällt, dass sie abschreiben und dann schreiben sie irgendwas anders. Es ist leider Gottes, das ist schade. Aber diese Flut von Leserbriefen, die hat sich schon reduziert, weil wir ja inzwischen auch über verschiedene Themen geschrieben haben. Und dann kann man einzelne Buch kaufen, weil wenn einer keinen Garten hat, dann braucht er nicht unbedingt ein Buch, wo 20 Seiten über den Garten stehen. Und dadurch hat sich das ein bisschen gebessert, weil es kleines Büchlein dann kaufen können, wo ihr Thema drin ist. Und das, also ist schon besser. Und der E-Mail ist natürlich ganz klar schneller beantwortet als wie ein Waschkorb voller Briefe, wo es schon die Hand wehtut, wenn du das nur geöffnet hast. Da hast du es noch nicht einmal gelesen.
Jetzt schauen wir wieder auf ein weiteres Körperpflegethema, nämlich auf das Nägelschneiden. Wie wirkt sich der Mond aus?
Das Nägelschneiden, da muss ich jetzt sagen, da habe ich wirklich Verständnis, wenn jemand sagt, so ein Schmarrn. Ja. Aber es ist keiner, es ist unglaublich. Und zwar haben wir eben auch von klein auf, am Freitagabend wurden bei allen die Nägel geschnitten. Also vom Enkelkind bis zur Oma, Opa, alles. Und es war einfach so, dass man kräftige Nägel hat, dass sie gesund sind und gleichzeitig soll es auch einen positiven Einfluss für die Zähne haben. Und das macht man zuerst einfach, weil es Mama sagt, weil es der Papa sagt, weil es der Opa sagt oder so tut. Aber ich habe natürlich die Erfahrung, und das kann jeder haben, der es macht, es macht viel aus. Wenn man Freitagabend die Nägel schneidet, noch besser bei Sonnenuntergang, also es muss nicht dunkel sein, aber nicht mehr Sonne. Man hat immer kräftige und stabile Nägel. Die brechen nicht ab. Man kann es also aus Schraubenzieher hernehmen, wenn es sein muss. Also es bricht nicht ab. Wobei, bei Schraubenzieher muss man es manchmal hinterher ein bisschen feilen. Das kann passieren. Und das funktioniert. Man kann natürlich das oft vergessen, ich vergesse auch, dann wäre gut, wenigstens nicht am Samstag. Samstag ist der schlechteste Tag zum Nägel schneiden oder feilen. Und das ist auch wieder ein Erfahrungswert, der jeder kann das nachmachen und selber die Erfahrung machen.
Ich habe schon das Gefühl, dass manchmal das Nägel schneller wachsen und manchmal langsamer.
Das ist sichtbar. Bei zunehmendem Mond wachsen schneller. Das hat jetzt mit dem Freitag nichts zu tun. Bei zunehmendem wachsen schneller, bei abnehmendem weniger. Das ist auch bei den Haaren so. Aha. Also egal, ob man schneidet, dass man dichte Haare hat oder längere Haare, bei zunehmendem wachsen sie tatsächlich schneller, ja.
Was ebenfalls schon ein Teil der Körperpflege ist, natürlich auch der Gesundheitsvorsorge, ist der Zahnarztbesuch. Auch da schauen mittlerweile einige in den Mondkalender?
Ganz viele, ja. Auch Zahnärzte. Auch Zahnärzte. Also ich habe immer so 3-4 Zahnärzte parallel, wo man beraten muss, wenn sie einen gefährlichen Eingriff haben oder wenn sie zum Beispiel die Implantate oder Weisheitszähne reißen. Bei Weisheitszähne, da kannst du wirklich, wenn es blöd geht, 14 Tage krank sein. Ja, und Nachblutung und so schlimm. Und bei einem guten Mond gehst du hinterher in die Arbeit. Also ist überhaupt kein Problem. Und da ist es schon wichtig, bei großen Eingriffen auf den abnehmenden Mund schauen. Und da kommt noch dazu, es sollte nicht Witter und Stier sein. Also diese zwei Tierkreiszeichen soll man auslassen, auch wenn es im abnehmenden Mond ist. Jetzt, wer sich ein bisschen mit dem Mond auskennt, weiß, ab Mai ist ein halbes Jahr ein halbes Jahr Stier im abnehmenden Mond, ab Mai. Das heißt, von Mai ein halbes Jahr weg kann ich immer im abnehmenden Mond gehen, wenn ich schaue, dass ich diese zwei, drei Tage Witter, also Stier nicht erwische. Der Witter ist ein Monat vorher schon, ein halbes Jahr. Mhm. Das heißt, wenn ich von April, Mai weg ein halbes Jahr zum Zahnarzt in der Zeit gehe, muss ich schauen, nicht nur auf den abnehmenden Mond, sondern auch, dass ich diese Tierkreiszeichen weglasse. Das bedeutet, dann ist dazwischen vielleicht Sonntag oder Samstag, weiß nicht, ob der Samstag, glaube ich, tut der Zahnarzt auch nichts. Das heißt, in den halben Jahr habe ich nicht so viele Möglichkeiten, zum Zahnarzt zu gehen, weil es sollte ja auch nicht gleich am nächsten Tag schon Witter oder Stier sein. Also diese zwei. Und ein halbes Jahr später, wenn ich sage Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, also im Herbst, kann ich bis zum Frühjahr, bis April, von Herbst bis im April, brauche ich nur auf den abnehmenden Mond schauen. Weil da sind die beiden Tierkreiszeichen immer im zunehmenden Mond. Dann brauche ich da nicht aufpassen. Das ist jetzt etwas, was vielleicht den einen oder anderen Zuhörer irritiert, weil er nicht so weiß, aber im Kalender steht es ja genau, da sieht man sofort, was da gemeint ist. Mhm.
Und in den Büchern ist es natürlich auch erklärt.
Ja.
Genau. Heute reden wir über Mondkalender, über Mondphasen, über Tierkreise im Verhältnis zu Ernährung, aber auch zu Körperpflege und Kosmetik. Es sind nämlich zwei neue Bücher erschienen von Johanna Paunker. Und jetzt gibt es noch ein Thema, das natürlich vor allem die Männer beschäftigt, nämlich wenn das Haar lichter wird, beziehungsweise immer mehr verschwindet. Ja. Kann man da auch mit dem Mond was machen?
Ja, also wenn es noch nicht ganz weg ist, die Haarwurzeln, also nicht ganz so glatze, wenn man da sagt, dann kann man sehr wohl was tun. Man kann es also stoppen, indem man immer bei Löwe schneidet. Also da muss man es aber dann wirklich nicht zwischendurch bei Krebs oder bei Fisch schneiden, sondern wirklich bei Löwe bleiben. Das heißt, man muss aushalten, einen Monat nicht zu schneiden, sonst funktioniert es nicht. Wenn aber noch ein Flaum da ist oder ein bisschen mehr wie ein Flaum, dann wächst es wieder dicht nach. Mhm. Da, wo sie ganz weg sind, kann man nichts machen. Man kann nur den Rest dann stoppen. Und da muss man auch schon erkennen, auch die Zusammenhänge, dass es ein Vitamin- und Mineralmangel ist. Der Vitamin- und Mineralmangel wirkt sich bei Männern anders aus wie bei Frauen. Die Frauen, die legen dann Reserven an, was sie nicht verstoffwechseln können, weil die können das Mineral nicht, die Frau laugt nicht so aus mit Mineralen. Das ist wahrscheinlich so, weil man Kinder bekommen und ein Kind gar nicht heranwachsen könnte, wenn wir Mineral- und Vitaminmangel haben. Mhm. Während es bei Männern wird einfach, wenn man einen Mangel hat, weil man zu viel Süßes isst oder zu fett oder je nachdem, was er falsch macht, dann wird vom Haarboden, und der ist genau da oben in der Mitte vom Haarboden, beginnt es, dass der Körper die Reserven nimmt, um nicht krank zu werden. Wir würden ja, wenn wir übersäuert sind, eine Nierenkolik kriegen. Und damit das nicht passiert, braucht der Körper die Mineralien und Vitamine zum Ausscheiden von den Giftstoffen. Und das wird vom Haarboden genommen. Das heißt, wenn jetzt, sage ich mal ganz grob, jemand sich von Schnitzel und Pommes frites ernährt und einfach Gemüse nicht mag oder so und Obst vielleicht auch nicht, dann ist es zwangsläufig. Also da hilft bei Löweschneiden dann auch nicht. Das heißt, diese Kombination, schauen, dass man eben Mineralien wieder hat und Vitamine, was schwierig ist, weil einfach die Nahrungsmittel das nicht mehr so haben. Die Bitterstoffe werden alle schon in der Gärtnerei entzogen, damit ja niemand Bitterstoffe hat und das nicht mag. Das ist ein ewiger Kreislauf. Das heißt, bei Löweschneiden hilft sogar sehr viel, aber das allein, wenn man die Ernährung nicht ein bisschen umstellt, das allein hilft dann nicht.
Und das genaue Gegenteil ist ja bei den Frauen der Fall, wenn sie zum Beispiel die Beine epilieren, die wollen die Haare ja wegkommen.
Ja.
Das umgekehrte Prinzip.
Das umgekehrte Prinzip, also zum Beispiel bei Löwe, manchmal passiert es einfach im Sommer, man geht baden Und dann kann ich auch nicht sagen, okay, jetzt gehe ich da mit behaarten Beinen ins Schwimmbad. Dann passiert es, dass einmal auch Löwe ist und dann sieht man, da wachsen sofort diese Stoppeln nach und so. Und das Ideale ist immer den Fisch ausnützen. Das Tierkreiszeichen Fisch macht die Haare ganz fein. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand blond ist, dann hat er auch bei den Beinen oder in der Bikinizone, da hat er nicht schwarze Haare, sondern eben blond. Und wenn die dann auch noch ganz fein sind oder fein werden, braucht die noch ein paar Monate überhaupt nicht mehr die Haare entfernen. Und das ist genau das Gegenteil, ja. Das kann man so nützen. Das heißt, die Mondphasen sind nie einfach schlecht oder gut, sondern sie sind gut oder schlecht für etwas. Mhm. Und das, was mit den Haaren am Kopf gewollt ist, dass sie dichter werden, will ich natürlich nicht in der Bikinizone, nicht in den Achselhaaren und nicht in den Beinen. Und wenn ich da Löwe jeden Tag jetzt rasiere, ja, dann habe ich mindestens 14 Tage Problem, weil das ja dann auch mehr sticht oder so. Mhm. Das ist ganz klar. Also wenn jetzt jemand, es gibt ja viele Frauen, die einen Pyjama haben, statt ein Nachthemd. Und wenn die da Pyjama, da kriege ich schon Gänsehaut beim Dranhängen. Das ist ja klar, da kannst du auch nicht schlafen, wenn dann so Stoppeln in der Pyjamahose sind, geschweige denn tagsüber. Also das sind so Sachen, über die spricht man einfach nicht, aber das ist im Alltag einfach ein Problem, wenn man das nicht weiß. Das heißt, Haare, die ich nicht haben will, immer bei abnehmendem Mond an Fisch und sonst bei zunehmendem Mond ist ja immer ein halbes Jahr. Das ist ja jedes Tierkreis, ein halbes Jahr gewechselt. Und dann wenigstens schauen, dass ich einen Fisch erwische und nicht Löwe oder Jungfrau. Und wenn, dann halt einmal. Und es sind auch nicht alle Menschen gleich empfindlich. Ja. Manche da ist, die haben einen starken Haarwuchs, wo wir wieder bei den Genen wären. Und manche nicht. Aber bei Löwe epilieren würde ich sagen, Finger weg.
Mhm. Gut. Das waren jetzt viele, viele interessante Tipps. Sie haben schon gesagt, er basiert viel auf Erfahrungen. Sie sind auf einem Bergbauernhof aufgewachsen in Tirol. Insgesamt 10 Kinder.
Ja, genau.
Auch mit den Großeltern sehr viel Kontakt gehabt, weil bei 10 Kindern haben die Großeltern auch mithelfen müssen.
Ja, also
bei
der Kindererziehung nicht mehr. Waren im Haus, ja.
Mhm. Waren im Haus, ja. Genau.
Da hat man schon viel Erfahrung, natürlich auch unter Geschwister, weil es sind ja nicht alle, die das Mondwissen so angenommen haben. Und ja, die müssen halt dann was aushalten.
Das Interessante ist ja, dass so in die, also das Buch ist, ihr erstes Buch ist ja 1991, das war ein richtiges Vakuum.
Ja.
Das ist richtig aufgesaugt worden. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals 16 oder so.
Und kleiner da, Bub.
Genau, Mama hat das gekauft. Ja. Und in der Folge sind ja wahnsinnig viele andere Mondkalender entstanden, die fast genauso ausschauen, das muss man auch sagen, wo aber ein anderer Name draufsteht, weil das so, das Thema einfach so die Leute beschäftigt.
Ja, es ist halt, wenn etwas, sage ich mal, so wie eine Modeerscheinung oder sowas, oder ein Boom ist, dann macht es ohnehin jeder nach. Das ist egal, ob es um ein Buch geht oder um Sandaletten oder um einen Kopfschmuck. Also es ist nun mal so. Gefährlich finde ich einfach nur bei dem Mondthema, wenn sie es dann ein bisschen anders schreiben, dass es nicht so ausschaut, als wenn sie es abschreiben.
Damit
es nicht
auffällt.
Wir haben extra, alle, die unsere Bücher kennen, wir haben extra nichts reingeschrieben von Copyright oder sowas, weil wir nicht das Buch schreiben wollten, um Kohle zu machen, sondern es war höchste Zeit, dass das Wissen wieder vorhanden ist. Und wenn ich da Copyright, was interessanterweise bei den abgeschriebenen Büchern, die schreiben rein Copyright, ich finde, das ist wichtig, dass jeder das Wissen erfährt. Mhm. Ja, und nicht sagen, okay, das gehört ja nicht mir, das haben meine Vorfahren und in unserem Hof ist es halt am Leben geblieben, in Tirol, in vielen Gegenden. In Deutschland, Bayern auch noch zum Teil, also gerade Allgäu und so. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man das Wissen weitergibt und die Erfahrung weitergibt, weil ich weiß es ja, dass es stimmt. Ja? Und wenn einmal irgendwas nicht gelingt, aus welchen Gründen immer, brauche ich nicht das ganze Mondwissen in Frage stellen, weil einfach von der Qualität her mal, was weiß ich, bei der Wäsche oder irgendwas nicht stimmt. Und dieses Abschreiben finde ich halt nicht so, wie es viele finden, das finden die also ganz schlimm. Ich sage immer, wenn sie richtig abschreiben, ist es gut. Kann ja nur gut sein. Ja? Mhm. Und dann ist halt ein Boom. Ein Boom bleibt aber nicht 30 Jahre. Ja? Das heißt, aus dem Grund weiß man schon, und das freut mich immer besonders, dass die Leute die Erfahrung haben. Weil etwas, was modisch ist, macht jeder mit. Aber wie lange hält sich das? Und das ist eigentlich der schönste Lohn von allem, dass man sieht, die Leute machen es auch. Ja, und inzwischen schon so, ich muss manchmal lachen, wo sie dann immer sagen, jetzt haben wir das Haus ausgeräumt, weil die Oma gestorben ist und da ist das Birche hergegangen. Und an dem weiß man, dass einfach viel junge Generation inzwischen schon da ist, die das wieder neu erlernen müssen. Man selber meint man immer, ja, inzwischen weiß es jeder. Ne? Mhm. Das ist aber nicht so, weil, aber ich finde es schon immer lustig, wenn man dann selber schon Oma ist und hat früher geschrieben und da waren Omas auf Besuch bei den Vorträgen und selber war man halt noch jung. Mhm. Und irgendwie merkt man das ja selber nicht, dass man älter wird. Ja, und auf einmal ist das Publikum jünger, als wie zuerst. Mhm. Umgekehrt war es oft so, dass wenn ich gekommen habe, wow, ich habe mir gedacht, da kommt der alte Weiberl mit der, was weiß ich, mit der Katze auf dem Buckel oder so. Und jetzt bin halt ich so die Weiberl und die anderen sind halt die Zuschauer oder die Zuhörer.
Das Interessante ist aber, wie Sie gesagt haben, dass die Leute machen und sie machen es ja, weil es sich bewährt hat.
Ja, genau. Aber man muss es halt probieren. Mhm. Gell? Nur vom Hören sagen, tut sie nichts.
Mhm. Genau. Also, zwei neue Bücher von Johanna Paunker zum Ausprobieren. Das eine heißt Ernährung im Rhythmus des Mondes, das andere heißt Körperpflege und Kosmetik im Rhythmus des Mondes. Ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich, dass Sie wieder mal gekommen sind zu uns. Mhm. Es war wieder hochinteressant, die Zeit ist ganz schnell verflogen. Ich hätte fast übersehen, dass ich Musik spiele. Wünsche alles Gute.
Ja, danke, ich bedanke mich auch.
Und vielleicht
es war wieder schön.
Dürfen wir mal wieder anklopfen.
Ja, genau.
Danke.